Ja, danke Ruben für den Einstieg. Ja, jetzt sind wir schon richtig warm gelaufen für das Thema. Mir ist übrigens noch eingefallen zu dem Blobfisch. Ich habe wiederum mal gelesen, dass, weil der so tief gefischt worden ist und die Schleppnetze so unglaublich schnell aufgezogen werden, dass dann die Gefäße geplatzt sind und der Fisch eigentlich gar nicht so wird aussehen, wenn man ihn nicht gerade über einen Kilometer aufgezogen hat. Und auch da sehen wir wieder, was stimmt jetzt, das, was ich gelesen habe, das. Ja, das Thema der Wahrheit ist natürlich riesig. Da kann man jetzt nicht in einer halben Stunde alles sagen, was es zum Thema zu sagen gibt. Gerade auch in einer Welt, wo vernetzter wird, wo komplexer wird, wo viele Meinungen und Weltanschauungen am Markt sind. Ja, und wie wir gerade in der Einleitung gesehen haben, es ist nicht so einfach zu sehen, was ist wahr, was ist nicht wahr. Man hat vor allem nicht bei jedem Zeitungsartikel und bei jedem Instagram-Post und Facebook-Post Zeit, um irgendwie eine halbe Stunde recherchieren. Ja, stimmt jetzt das denn wirklich? Stimmt das nicht? Und man muss immer so, on the fly, immer so schauen, könnte wahr sein, könnte nicht wahr sein. Und in diesem breiten Angebot, nicht nur von Social Media oder Zeitungsartikel, auch bereits Angebot an Weltanschauungen, an Überzeugungen, ja sogar an Religionen. Ja, da fragt man sich, was ist Wahrheit? Und es ist eigentlich jedem so ein bisschen selber überlassen, sich auf den Weg zu machen und herauszufinden, was ist wahr, was stimmt wirklich oder was stimmt für mich. Ich habe zum Beispiel, ich habe für mich so eine Wahrheit und ich sage immer, das ist eine, ich bin ganz objektiv zu dem Entschluss gekommen, nämlich, dass unsere kleine Liliana das herzigste Baby ist. Bin ich ganz fest davon überzeugt, bin ich wirklich objektiv dazugekommen und sage, dass das ist so. Aber jetzt würde vielleicht ein anderer kommen, vielleicht gerade du, Ruben, und sagen, stimmt, Liliana ist herzig, aber meine eigenen, die sind dann doch noch ein bisschen herziger und da haben wir es schon, da kommst du mit der Wahrheit, ich komme mit der Wahrheit. Ja, das war jetzt ein Beispiel. Ich habe natürlich nicht erwartet, dass alle diese Meinung teilen. Ich kann auch nicht behaupten, dass es eine absolute Wahrheit ist, also so eine letztendliche Wahrheit, die immer stimmt, in jedem Fall. Ja, und so eine absolute Wahrheit für sich zu beanspruchen, ist schon gar nicht so leicht. In einer Welt, wo jeder etwas anderes glaubt, etwas Eigenes für wahr haltet. Jetzt ist es aber so, dass wir ja als Christen sagen, wir wissen, wo es die Wahrheit gibt. Wir wissen, wo es die Wahrheit gibt, wo in jeder Situation, auf jedem Kontinent, in jedem Land gültig ist und auch von allen geglaubt werden kann. Und da gehen die Leute natürlich auf die Barrikaden, ist klar. Wenn ich sage, hey, das ist absolute Wahrheit, dann wie gesagt, wenn du sagst, das ist absolute Wahrheit, ich weiß, was du damit vorhast. Das, was du willst, ist den Leuten Freiheit wegnehmen. Du sagst, das ist absolut wahr. Und dann sagst du automatisch auch, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Du willst doch nur den Leuten Freiheit wegnehmen. Du willst doch nur Leute unterdrücken. Und überhaupt, die Christen haben da die Bibel, ein dickes Buch und so viele Regeln. So viele Regeln, das ist ja wohl das absolute Gegenteil von Wahrheit oder von Freiheit. Das macht doch nicht frei, so etwas. Ja, wenn heute irgendetwas nicht beliebt ist, garantiert, dann ist es an der Freiheit von jedem Einzelnen umzudoktern. Nein, es geht gar nicht. Das ist so ein bisschen der Mainstream heute. Und ich wollte zu dieser Thematik drei Schwerpunkte setzen. Nämlich der erste ist, die Wahrheit ist wichtiger, als wir meinen. Das zweite ist, Freiheit ist komplexer, schwieriger, als wir meinen. Und drittens, Jesus bringt mehr Freiheit, als wir meinen. Und für das schauen wir in Galaterbrief, genau genommen ins zweite Kapitel vom Galaterbrief. Wenn es jetzt ein Unti wäre, würde ich immer fragen, was ist der Galaterbrief für das Buch, wer hat das geschrieben und wo an und so. Der Paulus hat den Brief an die Gemeinde von Galatien geschrieben. Das ist heute Türkei. Und eine grosse Problematik ganz am Anfang von der Kirche und scheint es eben gerade besonders in dieser Gegend von Galatien, ist die Auseinandersetzung zwischen Juden, die Christen geworden sind, und Heiden, also nicht Juden, die Christen geworden sind. Und dann ist die Frage, wenn sich jetzt die Nicht-Juden zu Christus bekehren, müssen die jetzt trotzdem all die Gesetze einhalten? Und ganz konkret geht es darum, müssen die sich beschneiden lassen als Erkennungsmerkmal vom Volk Gottes, wie das ja im Alten Testament so gesagt worden ist. Ja, und da ist es hin und her gegangen und an dieser Frage ist sehr viel gehangen. Es war sogar so, dass sich die Apostel sich treffen mussten, also gut, mit dem Zoom wäre es einfacher gewesen, ist da noch nicht gegangen, haben sich in Jerusalem treffen, um über die Frage zu debattieren, zum sogenannten Apostelkonzil. Haben Sie das Wort mal gehört? Vielleicht begegnet man dem wieder mal. Und ich wollte für den Moment zwei Vers vorlesen, und zwar aus Galater 2, Vers 4 bis 5. Ich lese das aus der neuen Genfer Übersetzung. Da schrieb der Paulus: Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war es, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben und haben uns ihren Forderungen nicht gebeugt. Denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte euch unter allen Umständen erhalten bleiben. Tja, der Paulus distanziert sich da ganz klar von diesen Leuten, die anscheinend in die Versammlung gekommen sind, zum Ausspionieren. Und zwar zum Ausspionieren, nicht einfach so, was die machen, sondern ganz konkret, wie gehen die frischgebackenen Christen, die vorher ja, vielleicht andere Religion hatten, wie gehen die jetzt mit dem Evangelium um, mit dem neuen Evangelium von dem Jesus? Und der Grund, warum sich der Paulus so recht deutliche Worte findet, ist, weil einfach so viel auf dem Spiel steht. Auf der einen Seite haben wir die Freiheit, die das Evangelium bringt, und auf der anderen Seite eben lassen wir die Absicht von diesen falschen Brüdern, wieder zurück ins Alte zu führen. Wieder zurück zum Gesetz. Wo kommt dann die Freiheit her? Was heisst Freiheit vom Evangelium? Schaut Vers 5, aus der Wahrheit des Evangeliums. Ja, das Evangelium macht frei und führt in die Freiheit. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erwarten würde, oder? Man würde denken, dass die Beanspruchung von, er sagt, das ist wahr, eben wie ich am Anfang gesagt habe, dass das zu Einschränkungen führt, dass das eben genau nicht in die Freiheit führt. Jetzt ist so, die Frage über die Wahrheit. Ja, da haben sich die Leute schon wirklich abertausende von Jahren darüber Gedanken gemacht. Ist eines der meistdiskutiertesten Themen in der Philosophie. Gerade bei den alten Griechen. Es ist viel darüber nachgedacht worden. Viele Bücher sind darüber geschrieben worden. Und eine Aussage, die man da so liest, ist zum Beispiel, wer Wahrheit beansprucht, also wenn ich sage, ich weiß, was die Wahrheit gibt, dann ist das eigentlich nichts Gutes. Nein, du willst doch eigentlich nur Macht ausüben. Es geht nicht wirklich ums ehrliche Interesse, zu der Wahrheit zu bringen, sondern es geht darum, ich weiß, was die Wahrheit ist und jetzt habe ich Kontrolle darüber, wer Zugang dazu hat, wer nicht Zugang. Wenn ich das sage, wenn ich es nicht sage. Und es stimmt, die Beobachtung ist ja nicht nur falsch, oder? Wenn man sieht, wenn der Twitterer in Chief, wie sie ja manchmal heisst, sagt, nein, es ist Fake News, glaubt das nicht. Dann beansprucht er für sich ich weiß, was wahr ist, du weißt nicht, was wahr ist, und ich sage dir jetzt, was du musst glauben. Durch die Kontrolle ausüben. Und übrigens, ganz interessant, Jesus selber hat ja den Pharisäer, hat es ja vorgehalten, hat es kritisiert. Er hat gesagt, hey, ihr beansprucht für euch, die Gesetze so gut zu kennen und ihr tut viele weitere Gesetze noch dazu schreiben, dazu formulieren und schlussendlich erdrückt ihr das ganze Volk mit diesen Gesetzen, mit all diesen Regeln, keine Freiheit mehr. Ja, Jesus hat das den Pharisäer stark angeredet. Und man hat sie auch gesehen, oder? Die Motivation von ihnen ist häufig, die Kontrolle zu bewahren. Übrigens eine ganz kleine philosophische Klammerbemerkung. Wer sagt, jeder, der sagt, er hat Wahrheit, bei dem geht es nur um Macht, das ist an sich schon wieder eine absolute Aussage und sagt sich eigentlich am eigenen Ast. Aber gut, Klammer zu. In den Medien liest man ja häufig von Fundamentalisten. Ne? Also, die Fundamentalisten dort haben wieder das gemacht und die Fundamentalisten von der Religion, die haben wieder das Schlimmes gemacht und die leben hinter dem Mond. Und es wird eigentlich nie in einem positiven Licht gesehen, Fundamentalist. Ja, man denkt an irgendwelche Spinner, die auch völlig den Realitätsbezug verloren haben und im schlimmsten Fall sogar zu Mord und Totschlag würden übergehen, damit doch alle ihre Überzeugung annehmen. Ja, und auch das ist nicht nur falsch, aber, ja, wenn wir gerade schon von Fundamentalisten reden, kommt es doch extrem darauf an, was ist denn das Fundament? Was ist das Fundament? Und da muss ich ehrlich sagen, wenn mein Fundament ist, das Fundament ein Mensch, der ans Kreuz gegangen ist, für alle Menschen. Wenn das Fundament vom Christentum ein Mensch ist, der mit dem letzten Atemzug um Vergebung bittet am Kreuz, dann würde ich sagen, ist das ein gewaltiger Unterschied. Oder? Dann hat das doch Auswirkungen auf alles andere in meinem Leben, wenn das tatsächlich mein Fundament ist. Jesus hat mal zum Volk gesagt, lesen wir übrigens im Johannes Kapitel 8, sagt er, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, Jesus sagt es nochmal, die Wahrheit, meine Wahrheit macht euch frei. Und jetzt könnte man da wieder reingrätschen und sagen, Moment, Freiheit ist doch dann, wenn ich selber bestimmen darf, was wahr ist, oder? Wenn ich wollen, könnte ich den ganzen Tag Wahrheiten formulieren und es würde mich eigentlich ja, niemand daran hindern, ich bin doch frei. Ich könnte zum Beispiel mal eine ganz, ganz abstruse These machen. Und ich könnte jetzt mal so eine wilde Wahrheit für mich formulieren, um zu sagen, dass Zürichdeutsch schöner ist als Baseldeutsch. Ja, kann ich machen. Ist legal, aber wahrscheinlich muss ich es jetzt zurücknehmen, wenn ich noch heil durch den Ausgang soll kommen. Nein, eben, ist ein lächerliches Beispiel. Gilt nicht. Aber eben, ich könnte das machen, niemand würde mich daran hindern. Und darum kommen wir zum zweiten Punkt. Freiheit. Ja, ist vielleicht doch ein komplexeres Thema, als man gerade im ersten Moment meint. Was ist das denn? Und für das gehen wir zwei Vers weiter in unserem Text, und zwar Vers 9 und 10, den ich auch gerne vorlesen würde. Jakobus, Petrus und Johannes hatten also erkannt, welchen Auftrag Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Deshalb reichten sie, die als die Säulen der Gemeinde galten, mir selbst und Barnabas die rechte Hand zum Zeichen der Gemeinschaft und zur Besiegelung folgender Übereinkunft. Während sie weiterhin unter den Beschnittenen arbeiten wollten, sollte unser Arbeitsgebiet die nicht-jüdische Welt sein. Das Einzige, worum sie uns baten, war, dass wir die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und ich habe alles getan, um dieser Bitte nachzukommen. Ja, der Paulus hat seinen Auftrag darin gesehen, von Jesus bekommen, das Evangelium Haben wir übrigens gerade im letzten Unti gehabt. Was ist eigentlich das Evangelium? Das Evangelium den Nicht-Juden zu bringen. Den Heiden, wie sie in der Bibel heisst. Und in der damaligen Zeit, im damaligen Kontext, muss man sehen, ja, hey, dort, wo der Paulus hingeht, ja, das ist eigentlich der Place to be für Macht, der Place to be für Geld. Also wir lesen da die jüdische Gemeinde, ja, hat sich ein bisschen kritisch ausgesehen finanziell, aber so die grosse, florierende Wirtschaft vom Römischen Reich, da ist einiges gelaufen. Ja, und jetzt fragt man sich, Moment, jetzt hat doch der Paulus da im Vers 4 da geredet von dieser Freiheit. Ah, und 6 Vers weiter sind wir schon und jetzt kommt er schon wieder mit Geld sammeln für die arme Gemeinde in Judäa. Als würde der Paulus da sagen, hey, vergesst nicht, was Gott über die Unterstützung von Armen sagt. Ja, wir sind schon frei, aber es gibt in der Bibel immer noch Einschränkungen für ethische Prinzipien, also Einschränkungen der Art und Weise, wie man das Leben soll leben. In diesem konkreten Fall unterstützen die Armen, geben ihnen Geld, den sie unterstützen. Oder ein anderes Prinzip, sagt Wahrheit. Oder begar keinen Ehebruch. Und so weiter und so fort. Oder? Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo man uns fragt, ja, was ist jetzt? Gilt jetzt so die Mentalität vom Vers 4? Freiheit? Oder Vers 10? Ja, aber. Und dann ist schon wieder vorbei. Man denkt jetzt also, Freiheit ist dann, wenn es keine Einschränkungen mehr gibt. Ja, ist doch logisch, oder? Also wenn jetzt gar kein Corona wäre, könnte ich eigentlich überall hingehen, wo ich will, also ziemlich überall, ohne Einschränkungen, vorausgesetzt, man hat ein bisschen Geld für die ganzen Langstreckenflüge und so. Ja, das ist doch Freiheit. Ich kann überall hingehen, wo ich will, ohne Einschränkungen. Es gibt ja auch das Lied, oder? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja, ist es das? Ist die Freiheit, wenn es keine Einschränkungen mehr gibt? Spannend. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich in Migros gehe, und ich komme einfach immer auf die Guetzli zu sprechen, ich weiß nicht warum, ich da zum Guetzli-Regal gehe, dann könnte ich theoretisch, wäre ich so frei, der Filialleiter wäre wahrscheinlich dankbar, wenn ich ihm die ganze Leckerli-Abteilung, die ganze Mailänderli-Abteilung posten und am gleichen Tag aufessen. Ja, könnte ich machen. Könnte ich. Aber wahrscheinlich wäre es meiner Gesundheit nicht allzu zuträglich. Das heisst, ich muss mich da, in dieser Freiheit, die ich eigentlich hätte, einschränken, um zu einer tieferen Freiheit zu kommen, nämlich die tiefere, wertvollere Freiheit von Gesundheit, wo vielleicht ein bisschen mehr wiegt, als dass ich 10 Guetzli-Packungen an einem Tag aufessen kann. Das heisst, ich kann manchmal nicht beides haben. Manchmal muss man sich ein bisschen einschränken beim einen, um dann etwas Besseres zu bekommen beim anderen. Oder ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, wer alles ein Instrument spielt, aber wer sich mal richtig reingegeben hat, ein Instrument zu lernen, der wird wahrscheinlich mir zustimmen. Ja, das ganze Üben, das sich investieren, das ist nicht nur lustig. Man muss diszipliniert sein und manchmal in diesem disziplinierten Üben verzichtet man auf andere Sachen. Oder? Also wenn ich mag mich noch erinnern, als ich im Gymi da die ganzen technischen Gitarrenübungen gemacht habe, hey, irgendwann geht recht die Hand auf und denkst, kann ich nicht einfach irgendwie Keyboard oder Playstation hocken oder so. Aber sicher nicht die dämlichen Übungen. Und trotzdem, ja, bin ich da dran geblieben und schlussendlich, ja, kann ich jetzt ein bisschen Gitarre spielen. Ja, nicht jeder wird zum nächsten Lionel Messi, nur weil man sagt, du kannst alles sein, was du willst. Ja, manchmal muss man sich bei den einen Sachen einschränken, bei den richtigen Sachen. Das heisst, wir nehmen für jetzt mal mit, Freiheit ist ein bisschen ein schwierigeres Thema, als man vielleicht im ersten Moment meint. Nehmen wir vielleicht noch ein ganz anderes Beispiel, nämlich Liebe. Ja, ein grosses Thema. Liebe ist auch eine Art und Weise zum Freiwerden. Angenommen und geliebt sein, ja, das ist ein befreiendes Gefühl. Und doch kommen die Freiheiten von der Liebe nur, wenn man auch individuelle Freiheiten aufgibt. Oder? Das heisst, ich kann nicht einfach sagen, du, ich verdufte jetzt mal ein paar Tage oder sogar gar nicht ankündige, einfach mal ein paar Tage weg. Und dann nach einer Woche wieder heimkommen und sagen, ah, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, wie lustig das Dorina fand. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ja, ihr hättet im Prinzip die Freiheit dazu, um einfach eine Woche zu machen, was ihr wollt und wieder zurückkommen, aber ja, wahrscheinlich ist es langfristig der Sache nicht förderlich, wenn man gut auskommt, jetzt zum Beispiel mit dem Ehepartner. Das heisst, je näher so eine Liebesbeziehung wird, muss ja nicht nur eine Ehe sein, heisst das, ich muss anfangen, individuelle Freiheiten aufzugeben. Und manchmal sogar ziemlich drastisch. Und richtig mühsam wird es eigentlich in den Beziehungen, wo der eine sagt, ja doch, ich sehe es, ich gebe da individuelle Freiheiten auf, zum Raum geben für Liebe. Ja, und der andere macht es nicht. Das wird richtig anstrengend, oder? Und jetzt können wir ja sagen, ja, es ist ja klar, dass das der Pfarrer sagt, oder? Der will ja nur, dass mehr Leute in die Kirche kommen. Aber ich habe Angst, ausgebeutet zu werden. Ich habe Angst, mich zu exponieren, etwas reinzugeben und dann mich zu öffnen und dann enttäuscht werden. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Jesus bringt mehr Freiheit, als wir denken. Es gibt doch so ein bisschen die Einstellung, du musst selber wissen oder selber herausfinden, was du machen willst. Das heisst es doch schließlich frei zu sein. Und wir haben ja vorher gerade schon im Johannesevangelium ein bisschen reingeschaut und wir gehen jetzt tatsächlich am Anfang vom Johannesevangelium an, in den allerersten Vers, der bekannte Johannesprolog, was heisst, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jetzt die schon wahrscheinlich die eine oder andere Predigt zu Johannes 1 gehört haben im Leben, die wissen vielleicht ja, dass Wort, oder ich sage es so, der Begriff Wort ist eigentlich recht umfassend. Und im Griechischen steht da eben der extrem vorbelastete Begriff Logos. Hätte Johannes wahrscheinlich mit vollem Bewusstsein, dass das in der Philosophie so ein richtig vorbelasteter Begriff ist, genommen. Am Anfang war der Logos. Und man sieht es am Wort schon an, Logos hat etwas mit Logik auch zu tun, hat etwas mit Vernunft zu tun. Und etwas, was die griechischen Philosophen schon ganz früh beschäftigt hat, ist, ja, was ist eigentlich der Sinn vom Leben? Wie zum Beispiel ein Fisch nicht an Land frei ist, sondern im Wasser, dass er richtig kann. Wow, Leben, wie ist es beim Mensch? Was macht ihn frei? Gibt es irgendwo eine absolute Wahrheit? Irgendwo, wo man sagen kann, das ist es, das ist der Sinn vom Leben. Es hat extrem viele Theorien gegeben. Irgendwann ist man sogar zum Punkt gekommen, gibt es überhaupt irgendeinen? Gibt es überhaupt irgendeinen Sinn vom Leben? Oder eben heute, du musst selber schauen, was der Sinn ist, ob das jetzt Karriere oder Geld oder was auch immer ist. Und da schlägt Johannes 1,1 in Wien. Wie eine Bombe. Er sagt, ja, es gibt einen Logos. Ja, es gibt eine absolute Wahrheit. Und die absolute Wahrheit ist am Anfang schon da gewesen. Und jetzt ist die Wahrheit, von der man redet, im christlichen Glauben, ist ja nicht irgendein Lebensprinzip, irgendein Sätzchen, so irgendwie eine Regel, die du in einem Satz formulieren kannst. Und wenn du die Regel befolgst, dann hast du es. Nein, vom Logos heißt es dann im Vers 3, durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Das heißt, alles, die ganze Schöpfung, alles ist entstanden durch den Logos und es dämmert einem langsam mit dem Johannesprolog, mit dem Logos ist eine Person gemeint. Ja, mit dem Prinzip Logos ist Jesus Christus gemeint. Das heisst, die absolute Wahrheit, von dem wir es hier haben, ist eben nicht irgendein Sätzli, sondern eine Person. Gottes Sohn, der Mensch geworden ist. Und der Sinn von unserem Leben ist, der Logos, Jesus Christus, ins Lieben, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen. Ja, diese Person zu kennen und zu lieben, ist der Sinn vom Leben. Und jetzt springen wir nochmal zurück zum Beispiel von der Liebe vorher. Das Beispiel mit der Ehe zum Beispiel. Zwei Menschen gehen in so eine Liebesbeziehung rein. Und wenn der eine seine individuelle Freiheit aufgibt und der andere eben nicht, dann wird es anstrengend. Und für den einen heisst es dann, hey, ich habe das Gefühl, ich werde ausgebeutet. Oder? Wie soll ich es schön formulieren? Ich gebe mir da richtig Mühe und der andere, der macht trotzdem einfach alles, was er will. Ich mache mich verletzlich, nehme mich zurück und der andere, ja, der erwidert das irgendwie nicht. Und je nachdem kann das unter Umständen ja, fast schlimmer sein, als wenn einfach gar keine Beziehung wäre. Und da denken jetzt viele Leute, wenn es um Gott geht, denken eben genau in diesem Schema. Sagen, ich mache mir da, was weiß ich für einen Aufwand, mache das, mache jenes, versuche die Regeln einzuhalten, versuche das einzuhalten, ich tue mich für Ausgaben, nehme meine individuelle Freiheit zurück. Und der andere, was macht er? Ich muss Regeln einhalten und am anderen ist es wurscht. Und jetzt kommt der Clou. Weil es bei diesem Gott, bei diesem Logos eben anders ist. Nur das Christentum sagt, dass die absolute Wahrheit Mensch geworden ist und am Kreuz gesagt hat, ich verliere meine Freiheit für dich. Ich bin es, der mich zuerst zurücknimmt, damit du in die Beziehung kannst retten. Ja, wie kann ich Gott vertrauen? Ich sage, hey, Gott hat seine eigene Freiheit, die er ja hatte. Er hätte können sagen, weißt du was, die Menschen, die sind mir doch alle wurscht. Nein, an Weihnachten ist er auf die Welt gekommen, er ist gefesselt worden, geschlagen worden, gefoltert worden und ans Kreuz geschlagen worden, damit du kannst wissen, da ist jemand, der den ersten Schritt gegangen ist, wo du ihm kannst darauf vertrauen. Und das ist es, was wirkliche Freiheit bringt. Nicht, wenn ich aus Angst treibe, irgendwie im Namen von Religion, wenn ich religiös bin, ganz verkrampft versuche, irgendwelche Regeln einzuhalten, damit es dann vielleicht langt, who knows. Nein, die Freiheit kommt daraus raus, weil Gott uns das aus Gnade, aus Barmherzigkeit schon geschenkt hat. Und wenn man jetzt im Galaterbrief dann ein paar Versen weitergeht, dann steht ein bisschen später, Paulus schreibt es ja, dass der Petrus sich in seiner Freiheit hat einschränken lassen, um den Judenchristen zu gefallen, also denen, die aus dem jüdischen Glauben rauskommen. Und ich wollte diese Verse auch noch vorlesen. Und zwar ist das 11 bis 13. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen, denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Ja, der Petrus hätte tatsächlich alle Freiheit gehabt, sich nicht zurückzuziehen. Die können sagen, schaut, so sieht es aus. Mit dem Evangelium, mit dieser neuen Freiheit, können wir das so und so handhaben. Aber er hat da irgendwie kalte Füße bekommen, hat sich zurückgezogen, um ein gutes Ansehen zu behalten bei denen. Und das macht der Paulus als Reaktion, sagt er sich, so an Petrus, dem schenke ich jetzt mal richtig ein. So wie der sich verhalten, ist ein Apostel, der ist, weißt du, wie viele Jahre mit Jesus unterwegs war und jetzt so etwas. Nein, so. Ja, wie hat der Paulus reagiert? Vers 14. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann jetzt die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Also long story short, er sagt einfach, hey, du bist ein Heuchler. Er sagt, look, wenn du wieder nicht Jude bist, machst du das und das und das, was dein gutes Recht ist in der Freiheit vom Evangelium. Und jetzt gehst du zurück zu dieser traditionellen Gruppe. Ah, jetzt tust du dich da wieder so ein bisschen, ja, einfach dich um dein eigenes Ansehen bemühen. Und verlässt aber den Weg, den das Evangelium aufgezeigt hat. Er sagt, Petrus, du hast Angst, was die Judenchristen denken. Wieso? Kommt es nicht viel mehr darauf an, wie Gott dich sieht? In den Augen von Gott, dem Schöpfer vom Universum, der vom Anfang an da war, bist du absolut geliebt, angenommen, er ist für dich gestorben. Denk doch mal nach, wenn du das Evangelium verstanden hättest, dann hättest du dich die Freiheit, die du da jetzt hast, nicht angegeben, um wieder zum alten Wein zu gehen, den alten Schleich. Ja, und das, was an Petrus und an Paulus gilt, gilt auch für dich, gilt für mich. Die Wahrheit vom Evangelium ist etwas, was frei macht, was wirklich frei macht. Und ja, wir haben auch gesehen, die Beziehung zu Gott, wenn man sich in die Beziehung einlädt, heisst es auch, ja, auf ein paar Freiheiten zu verzichten, individuelle Freiheiten, um zu einer tieferen, reichhaltigeren Freiheit zu kommen. Die Liebe von Gott, die Liebe von Jesus, die sich angehört für uns, dass er den ersten Schritt gemacht hat, das ist es, was wirklich frei macht. Amen. Ich will noch beten. Ja, danke, Jesus Christus, dass du gesagt hast, du bist die Wahrheit und du bist das Leben. Danke, dass du schon seit Anfang der Zeit da gewesen bist und die Welt geschaffen hast. Danke, dass dir die Menschen nicht egal sind, sondern dass du auf die Welt gekommen bist als Mensch, dass du den ersten Schritt gemacht hast, dass wir in Beziehung treten können zu dir und so dürfen frei werden. Und mach uns auch frei von den Sachen, die uns zurückhalten wollen, wie der Petrus, wo er wieder zurückgeht, ist in alte Lebensweise. Zeig uns einfach, was es heisst, an dem wahren Draht zu bleiben und das in unserem Leben umzusetzen, dich als Fundament zu nehmen. Amen.